Moment noch. Überleben in der Arbeitswelt. Der Podcast über Arbeitszufriedenheit, wirksame Zusammenarbeit und Zwischenmenschliches. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Moment noch. Wir haben heute wirklich eine ganz besondere Folge, nämlich Teil 2 eines Doppelschlags zum Thema toxische Unternehmenskulturen. Im ersten Teil war ich bei meinem heutigen Gast zu Gast, der heute hier ist, und das ist der Holger Heinze. Holger ist Berater, Coach und Trainer und unter anderem saniert er toxische Unternehmenskulturen. Ich begrüße dich ganz herzlich, Holger, und freue mich wahnsinnig auf die Fortsetzung.
Ja, vielen Dank für die Einladung und lass uns direkt weitermachen, wo wir aufgehört haben eben.
Genau, du hast es so, du hast ja bei der Folge, wo ich bei dir zu Gast war, einen super Cliffhanger gebaut und wir legen gleich los. Frage Nummer 1, die ich dir gerne stellen möchte. Holger, wir haben gehört, was toxische Kulturen mit Führungskräften machen. Und jetzt mal die andere Seite. Merken denn Organisationen aus deiner Sicht eigentlich, dass sie ein Problem haben?
Ja, ist schwierig, ne? Selten würde ich sagen, weil Organisationen sind ja keine Wesen, ne? die so ein Selbstbewusstsein haben. Also wir haben bei Organisationen ganz oft so eine Selbstwahrnehmungsverzerrung aus verschiedenen Ecken. Ne? Einmal gibt es diesen wunderschönen Eisberg der Ignoranz oder Eisberg der Ahnungslosigkeit. Sidney Yoshida, mit dem arbeite ich immer sehr gerne. Mhm. Du nix, ne? Vielleicht kennst du ihn. Ist so ein Eisbergbild und dann steht drauf, das Top-Management weiß nur, weil 4%, 8%, irgendwas Einstelliges, von dem, was abgeht. Die Linie unter Top-Management wird es dann schon ein bisschen mehr, 20% oder sowas, Teamleitung 60% und die Mitarbeitenden 100%. Ich zeige das immer ganz gerne. Dann sagen die Mitarbeitenden, oh Gott, hat der gerade gesagt, dass unsere Chefs ahnungslos sind? Und die Chefs sitzen immer im Raum und nicken, dass du Angst kriegst, dass die gleich eine Halskrause brauchen. Weil die wissen, dass sie es nicht wissen. Ne? So, also das heißt, das Top-Management hat keine Ahnung, was abgeht von den allermeisten Sachen. Die Probleme, die nach oben gemeldet werden, werden immer gefiltert. Ne? Also ich habe ja immer in der Organisation oder allermeistens das Problem, derjenige, dem ich Feedback gebe, sagt, hey, liebe Führungskraft, lieber Chef, das läuft hier gerade nicht so richtig, die bremsen uns aus, ich kann hier nicht arbeiten, ist auch derjenige, mit dem ich über meinen Urlaub und über mein Gehalt verhandle. Das heißt, ich bin nicht ehrlich zu dem. Ich färbe Sachen schön. Und das heißt, das, was oben ankommt, wo man jetzt sagen würde, da sind vielleicht die Verantwortlichen für die Kultur, das ist oft so schön gefärbt, dass die Organisation es darüber nicht hinkriegt. Dann sind wir als Menschen immer von der Selbstüberschätzungsverzerrung betroffen. Wir glauben immer, wir könnten mehr und könnten schneller, als wirklich die Wahrheit ist.
Wir kriegen das schon hin.
Insofern ist es schwierig. Ne? Also ne, die Organisation über sich selbst weiß es oft nicht. Und wenn sie es weiß, dann wird es richtig interessant, weil dann haben wir, wenn wir eine stabil toxische Organisation haben, finden wir ganz oft selbst Hass als einen Teil der Kultur.
Ah ja, interessant, oh, spannend. Da komme ich auf jeden Fall noch drauf zurück. Jetzt, wenn ich mir diese Pyramide nochmal so vergegenwärtige, ja, und dann sehe ich unten, ich stelle mir mal Informationen als See oder als Teich oder als Meer vor. Das heißt, es ist ja eigentlich ganz normal, dass ich oben sind ja auch viel weniger Leute, dass nicht alle Informationen ankommen und das ist auch oft gut so. Welche Art von Informationen, die oft nicht oben ankommen, würdest du sagen, ist es schlecht und schädlich, wenn sie nicht oben ankommen?
Also erstmal ganz wichtig zu sagen, das ist kein Defekt des Systems, dass das Top-Management nicht alles weiß. Ein Informatiker würde sagen, works as designed. So, das ist halt so. Ne? Können sich nicht mit allen, wollen sich auch gar nicht mit allen kleinen Teilen auseinandersetzen. Geht gar nicht. Ne? Würden sie es machen, würden wir sofort schreien, Mikromanager. Also insofern, das ist kein Defekt des Systems. Was jetzt nicht oben ankommt, was durch diesen Filter nicht durchkommt, sind kritische Dinge, weil das System sich auch, ne, also Systeme haben ja ein Immunsystem quasi, ne? Und Kritik, Aussagen, hier bist du kaputt, liebes System, hier funktionierst du nicht, sind unbeliebt. Das heißt, die schaffen es nicht nach oben. Da gibt es Gründe, warum die unbeliebt sind. Der erste Grund, den ich immer sehe, ist, dass wir als Menschen sehr schnell dabei sind, Probleme und Bedrohungen zu personifizieren. Weil das ist eine Heuristik, eine Problemlösungstaktik unseres Gehirns, die sehr, sehr einfach funktioniert. Ne? Also das sind Vorurteile, diese Personifizierung. Ich gehe hin, ich habe ein Problem mit meinem Nachbarn, weil ich habe, der hat mir meine Einfahrt vollgeparkt und dann gehe ich hin und sage, Kollege, kannst du so nicht machen, und dann eskaliert das hoch. Dann bin ich eher dazu geneigt zu sagen, der Nachbar ist ein Arsch, als zu sagen, ja, das war jetzt ein warmer Tag und der hatte bestimmt Stress und morgen verhält er sich bestimmt anders. Ich tue ihm Unrecht damit, aber es hilft mir beim Überleben, weil jetzt habe ich den Nachbarn in der Arschschublade abgelegt und bin jetzt vorsichtig jedes Mal, wenn ich den sehe. Und für den Fall, dass er wirklich ein Psychopath war, bin ich abgesichert. Also das heißt, wir haben diese Art des Denkens. Und eine Organisation macht das auch. Wenn da jemand um die Ecke kommt und sagt, Freunde, hier läuft es gerade nicht so richtig gut, das ist eine blöde Idee. Hier ist ein, ne, wir reden über Toxizität, also ein stabiles, giftiges Verhalten. Dann wird im Zweifelsfall immer erstmal angenommen, der Typ mit dieser Botschaft ist das Problem. Ne?
Der Überbringer der Nachricht. Ne?
Der Überbringer der Nachricht ist erstmal der Erste, der die Immunreaktion des Systems abkriegt.
So ein Bremser.
Das ist einer der Gründe. Ne? Also das Zweite ist, wenn ich in diesem Personifizierungsding drin bin, das kann ich direkt vorgreifen, ne? Das ist eine der Aufgaben, wenn ich die Toxizität aus dem System rauskriegen will, diese Art des Denkens irgendwie mir abzutrainieren. Aber wenn ich so denke, dann ist ja der nächste Schritt, wenn ich die Kritik annehme, ne, der sagt, und die Kritik ist oft dann schon personifiziert formuliert, sagt, mein Standardbeispiel ist immer der Typ, der sich diese Transformation ausgedacht hat, ne, Transformationen sind in der ersten Version immer Mist, sind immer naiv, ja, so. Aber dann gehe ich her, die Simone, das ist hier die CFO-Tante, die hat sich hier das ausgedacht, die ganze Transformation für den Finanzbereich. Die ist ein bisschen blöd, die Simone, weil das funktioniert. Also es geht sofort in einen persönlichen Angriff über. Das ist so eins zu eins. Das ist menschlich, aber das sorgt natürlich auch dafür, du sitzt da oben und willst dir das nicht sagen lassen. Völlig klar, ne? Du kriegst Angst, deine Reputation wird angegriffen. Das heißt, dieses Personifizieren von Kritik und von Problemen ist erstmal etwas, was auf der einen Seite, Kahneman, System 1 denken, schnelles Denken, das ist tief, tief verwurzelt in uns. Und auf der anderen Seite sorgt es aber dafür, dass die Kritik auf die Art und Weise natürlich immer sehr persönlich ist, persönlich genommen wird, persönlich bedrohlich ist und deswegen keinen Raum kriegt.
Das ist sehr gut. Also diese Personifizierung, die hilft ja auch dabei, das Thema nicht wirklich anzusprechen. Ja, weil es ist ja alles gut, wenn du ein Idiot, nee, ich bin ja der Idiot in dem Fall, dann ist auch alles klar, dann ist auch alles gesagt. Weil daran wird man ja nichts ändern. Niemand schraubt meine Intelligenz einfach mal hoch, um ein systemisches Problem zu lösen. Nee, sehr, sehr guter Punkt. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen weiter außen drauf. Eine toxische Kultur, das kann man ja jetzt einmal so ein bisschen aus einer moralischen Perspektive, das haben wir auch in der anderen Folge ein bisschen gestriffen, betrachten, oder aus einer betriebswirtschaftlichen. Welche Rolle spielen beide Aspekte für dich?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich denke, also ich ganz persönlich, meine ganz persönliche Meinung ist, wir brauchen einen humanistischen Grundkonsens, damit die ganze Sache hier irgendwie funktioniert. Das ist aber schon schwierig, weil ein Grundkonsens ist immer so etwas, ja, müssen wir da noch drüber reden? Ne? Können wir da drüber reden? Das sind ja so diese paradoxen Werte. Wenn ich über etwas rede, dann rede ich immer auch über das Gegenteil. Ne? Ich gehe in mein Team-Meeting rein und sage, wir müssen mal darüber reden, über das Vertrauen hier im Team. Das ist ein paradoxer Wert, weil jetzt alle gerade gehört haben, shit, hier ist Misstrauen im Team.
Ja,
also
genau.
Das ist etwas, ich kann nicht drüber reden, ohne über sein Gegenteil zu reden. Weißt du kannst nicht abends mit seinem Freund an der Hand sagen, ich will mal mit dir drüber reden, wie sicher ich mich bei dir fühle. Der hört nur, ich fühle mich unsicher bei dir. Ne? So, und das ist auch richtig so. Das heißt, wir haben diese paradoxen Effekte und bei diesen humanistischen Grundregeln ist das halt so. Was sind denn humanistische Grundregeln und wo wird's auch tatsächlich gesellschaftliche Ideologie? Ne? Also jetzt mal hart, ich will gar nicht so ganz tief in dieses Rabbit Hole reingehen, aber irgendwann habe ich ja das Werte aufeinander clashen und sagen, ich habe jetzt auf der einen Seite ein Leistungsprinzip, vielleicht so das, was wir so das neo-wirtschaftsliberale Leistungsprinzip nennen. Wenn du arbeitest, dann kriegst du was dafür. Wenn du nicht arbeitest, dann wirst du dafür bestraft, mehr oder weniger. Oder kriegst halt nichts. Versus zum Beispiel einem Gefühl der Solidarität. Ist das noch humanistischer Grundkonsens, dass wir uns als Menschen solidarisch verhalten? Oder ist das eigentlich schon eine Ideologie? Und eine Organisation darf sagen, wir funktionieren solidarisch und eine andere darf sagen, tun wir nicht. Ne? Also diese philosophische, moralische Frage mal so ein bisschen anzuteasern. Meine Antwort darauf wäre relativ klar zu sagen, das muss der Kulturstifter, die kulturstiftende Rolle oder die kulturstiftende Gruppe, das ist meistens das Top-Management einer Organisation, muss das klar machen und muss sagen, pass mal auf, wir sind eine solidarische Bude und nicht über Poster, wo drauf steht, wir sind solidarisch, wir passen aufeinander auf, sondern über, also wenn man hingeht und sagt, da ruft jemand an oder sagt Montagmorgens, neulich erlebt, ne, Montagmorgens Check-in, das Team checkt in und einer im Team sagt, mir geht's nicht gut, mich hat am Wochenende meine Freundin verloren. Das ist ein absolut kulturdefinierender Moment. Was in dieser Situation passiert ist, ist, der Geschäftsführer war dabei, der hat gesagt, oh, das tut mir leid. Bitte setz dich in der nächsten Stunde hin, überleg, was du die Woche getan hättest. Finde die Kollegen, die das von dir übernehmen können und gib ihnen das. Und ich will dich für den Rest der Woche hier nicht sehen. Kümmere dich um dich. Und hat dann aber direkt gesagt, es sei denn, das Beste, was für dich gerade gut wäre, wäre arbeiten, dann bist du uns natürlich willkommen. Ne? So.
Ja.
In dem Moment hat derjenige gesagt, das ist meine kulturelle Linie, das ist Moral bei uns. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
ne?
ja,
das
total.
Das ist das, wie wir sein wollen. Mhm. Ich habe schon was anderes erlebt. Kann ich auch sagen, auch eine Check-in-Situation. Check-in, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut, bin ein bisschen müde. Check-in, wie geht's dir? Ja, ganz gut, habe ganz gut geschlafen. Dritte Person, meine beste Freundin hatte heute Morgen einen Autounfall und liegt im Sterben. Und die Führungskraft, die moderiert, sagt, okay, das hat ja jetzt keine Relevanz für unsere Arbeit. Next.
Boah. Ja.
Und an dieser Aussage und dieser Reaktion ist dieses Team zerbrochen.
Mhm.
Weil die hatten keinen Konsens mehr. Da gab es nichts mehr.
Super Beispiel, ne? Und das könnte man jetzt natürlich, der würde jetzt sagen, naja, das wäre ja moralisch aufgeladen, wenn man das jetzt bewertet. Aber du siehst sofort einen riesen Link zum Thema wirtschaftliche Gesundheit von dem Unternehmen. Ja, das heißt, es ist ganz schwer zu trennen.
Also, das heißt, das war jetzt gerade mein ganzer andere, moralisch ist ein bisschen schwierig. Das andere ist für mich viel einfacher. Und zwar, es gibt immer eine betriebswirtschaftliche Komponente und die ist, eine Organisation, ein System ist verabredet, Zitat Juli Jankowski, großartig, wir verabreden uns hier zur gemeinsamen Wertschöpfung.
Hätte ich mitsprechen können.
So, und das ist so total. Ne? Das muss auch nicht nur ökonomisch sein. Ne? Also natürlich, wenn es eine Fabrik ist, dann ist die gemeinsame Wertschöpfung, wir produzieren ein Produkt. Aber es kann auch das Rote Kreuz sein. Und dann ist die gemeinsame Wertschöpfung, dass wir hier möglichst viel Blut aus den Leuten rauskriegen und das verteilen an Leute, die es brauchen. So, das ist auch fein. Ne? Das ist dann nicht finanziell oder kapitalistisch hinterlegt. Und da ist die Antwort relativ einfach. Wir müssen dafür sorgen, dass ein möglichst hoher Grad an Wertschöpfung passieren kann, dass die Effizienz da ist, möglichst hoch in den Rahmenbedingungen der Werte, der moralischen Linie, die wir uns gegeben haben.
Ja, ja. Das gefällt mir sehr gut. Weil du nimmst quasi diese Absolutheit raus. Du sagst nicht, dass es für alle Organisationen so oder so sein soll, sondern dass jede Organisation auch für sich schauen muss, was sind die Prinzipien, die hier erwartet werden und die uns gut zusammenarbeiten lassen.
Wo wir uns halt schwer tun, ist, ich finde es völlig fein, wenn eine Organisation sagt, weißt du was, wir sind hier, Stereotyp wäre jetzt so eine Hardcore-Vertriebsorganisation und wir leben dafür, Zeug zu verkaufen. Und das machen wir hier und wir sind da auch ehrlich und wir belohnen genau diese Dinge und wir erwarten, wenn du krank bist, erwarten wir, dass du trotzdem arbeitest. Und ist mir egal, ob du krank bist oder so, du musst trotzdem deine Quote schaffen. Wenn ich damit ehrlich umgehe, völlig fein, weil dann kann ein mündiger Mensch sich entscheiden, ob er damit spielen will oder nicht.
Genau, ja.
Oft wird's ja gefaked. Also oft gehe ich ja hin und eigentlich in meiner DNA bin ich so eine Organisation oder die wenigsten entscheiden sich ja bewusst, sondern eher sagen, wir müssen ja so eine Organisation sein, aber tun außenrum so, lassen Poster drucken oder sonst was und versuchen marketingtechnisch, sich als was anderes darzustellen. Und dann wird es gemein, weil ich ja als Mensch da hingehe und sage, shit, ich habe doch gedacht, das ist eine Gemeinschaft, die meine Werte teilt, aber in Wirklichkeit sieht es anders aus.
Ja, sehr gut.
Übrigens auch etwas, was man oftmals als toxisch benennt, dass man sagt, die Organisation ist einfach stabil anders, als ich es erwartet habe.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Würdest du sagen, dass das auch ein Grund ist, der Entscheider dazu bringt, zum ersten Mal wirklich zu sagen, wir haben ein Kulturproblem und wir müssen handeln?
Also in meiner Erfahrung kommt diese Aussage, weiß ich nicht, gefühlt 90% der Fälle mit wenigen Ausnahmen aus der betriebswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die Kultur ist die Kultur und die läuft und es ist mir bumsegal, wenn hinten genug aus der Fabrik rauskommt. Aber in dem Moment, wo das nicht funktioniert, also wo entweder Output ausbleibt oder wo Innovation zum Beispiel ausbleibt also das kann ja sehr, sehr lange unterm Radar passieren, aber irgendwann fällt das auf, weil meistens, weil ein Wettbewerber was Tolles auf den Markt bringt und dann gucken alle mich an und sagen, wie sieht's denn bei euch aus? E-Autos, scheiße, haben wir nicht gemacht. Und dann bin ich relativ schnell daran zu sagen, woran hängt es denn? Und jetzt bin ich noch ein bisschen gemeiner. Ich liebe ja Führungskräfte, ich arbeite mit ihnen, ich bin gerne eine. Aber oft reden wir jetzt von der Führungskraft. Ja. Und da ist es halt einfach so, wir sind als Führungskräfte ja auf Kontrolle gedrillt. Und es gibt Dinge, es gibt Faktoren, das sind wie Knöpfe für uns. Da drücken wir drauf und dann passiert was. Ne? Da arbeitet jemand nicht, dann gehe ich hin und arbeite über Bonus oder über Geld. Also das kann ich, kann Geld, ich kann Ressourcenverwaltung machen. Ich kann Fokus shiften, kann sagen, das da ist jetzt wichtig, das da ist wichtig, da kann ich Blödsinn machen, da kann ich gut arbeiten. Aber irgendwann, wenn ich alle meine Hebel gezogen habe als Führungskraft und kriege immer noch nicht, was ich will, dann sage ich, shit, ist ein Kulturproblem. Also da wird Kultur wird ganz oft, auch oft richtigerweise, so als Sammelbegriff für diesen ganzen unbeherrschbaren, zwischenmenschlichen, nicht beschreibbaren, diffusen Kram,
ja,
der uns von unserer Produktivität abhält, bezeichnet.
Ja, ja. Sehr schön. Aber das ist ja, also mir kommt jetzt spontan, es ist ja schon mal klasse, wenn jemand dann sagt, wir haben ein Kulturproblem. Also noch wach bleibt und hinschaut. Und gleichzeitig kommt mir da allerdings die Idee, dass wahrscheinlich dann auch oft, das heißt, es ist ein Kulturproblem und damit ist das Verhalten von einzelnen Personen gemeint.
Genau, also das hätte ich jetzt gesagt. Ne? Wenn dann die Aussage ist, wir haben ein Kulturproblem, dann ist eigentlich die Aussage, wir haben 1 bis n Menschen, die sich nicht so verhalten, wie es bräuchte.
Genau, ja, ja. Und dann kommst du dann und wirst gefragt, wie man das ändern kann, dass die sich anders verhalten oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, mal so. Also im Grunde genommen habe ich zwei Tore, durch die die Kunden reinkommen. Das eine Tor ist das Indirekte. Ich bekomme einen Coachee, höhere Führungskraft. Da gibt es irgendwie Probleme, da gibt es irgendwie Konflikte. Dann arbeite ich mit dem und wir kommen relativ schnell dahinter, dass das Verhalten, also die Person hat ein Verhalten gezeigt, das war nicht okay oder das hat nicht funktioniert, deswegen hat er ein Coaching verpasst bekommen. Das ist schon mal der erste Denkfehler irgendwie, aber ich nehme das dann immer, ich sage mal, also ich kann da niemanden reparieren, aber ich rede gerne mit den Leuten, weil da ist ja offensichtlich ein Konflikt. Dann redest du mit den Leuten und findest relativ schnell raus, dass sie sich nachvollziehbar gesund verhalten in einem kranken System. Und dass sie entweder tatsächlich so ein bisschen diesen Whistleblower-Effekt haben, dass sie einmal zu oft gesagt haben, Leute, ich bin hier nicht das Problem, sondern das System ist kaputt und das System das blöd findet. Und deswegen hast du sie ins Coaching gekriegt. Und also das ist so der eine Weg. Und oft passiert es, dass ich dann aus derselben Organisation 2, 3 von diesen Führungskräften habe und wir reden über dieselben Sachen. Und die leiden unter denselben Mustern. Und dann wird es relativ klar und dann bin ja dann oft in diesem Dreiecksverhältnis, dass der Auftraggeber eben in der Personalabteilung oder sowas sitzt. Und dann kann ich denen das sagen, kann sagen, Leute, wir haben Muster gefunden. Das liegt nicht. Ihr habt nicht einfach zufällig 3 Manager, die dieselben Probleme haben, sondern die haben einfach, sind einfach 3 funktionale Menschen, die in eine ähnliche Art auf dasselbe systemische Problem reagieren. Ja. Das ist das eine. Und das andere, was ich mittlerweile auch immer mal wieder habe, weniger, weil wir reden ja nicht so viel über diese Projekte, das sind auch ganz, ganz delikate Projekte, wo du nicht mit Referenzkunden arbeiten kannst und so weiter. Tatsächlich, dass derjenige, der sich für die Organisation verantwortlich fühlt, das ist meistens dann die Personalleiterin oder die Geschäftsführerin oder zumindest eine Bereichsleiterin zu mir kommt und sagt, ich muss mir eingestehen, wir haben hier echt eine stabil marode Kultur, eine toxische Kultur. Und es ist jetzt, und wir haben realisiert, es ist jetzt nicht mehr mit Pflasterkleben getan.
Ja. Ich habe mal auf so einem Seminar gehört, da hat einer, der hat auch Kulturforschung betrieben und der hat irgendwann gesagt, Kultur entsteht nicht dadurch, dass man sie macht, sondern Kultur entsteht durch Auslese. Also die Kultur ist die Summe der Werte der einzelnen Menschen im System. Wie stehst du dazu? Also mir kam das jetzt gerade, ne, dass man dann natürlich, wenn man eine marode Kultur hat, wahrscheinlich auch personelle Veränderungen machen muss.
Ja, das ist ja so, also wir müssen auch mal anfangen mit einer Definition des Kulturbegriffs. Meine Definition, mit der ich arbeite, ist sehr ähnlich. Geht aber nicht auf Werte, sondern geht auf Verhaltens- und Entscheidungsmuster. Also ich sage mal, Kultur sind beobachtbare und sich wiederholende Entscheidungs- und Verhaltensmuster der Menschen. Und woher kommen die? Im Allgemeinen kommen die dadurch, dass ich in der Vergangenheit gelernt habe, dass dieses Verhalten für mich nützlich ist oder zumindest schützt, also mich schützt. Ne? Und das sorgt dafür, dass wir ganz schnell zu Notwendigkeiten gehen. Ne? Also du kennst es. Führungskräfte kommen, was ist das Problem? Wir haben hier so eine Angstkultur, so eine Cover-your-ass-Kultur. Die Leute sind nicht mutig, alle grenzen sich nur ab, jeder schreibt eine E-Mail, warum das Projekt scheiße ist, statt hinzugehen und das Projekt besser zu machen.
Wir müssen einfach mal
So.
eigenverantwortlicher handeln.
Genau. Und dann gehst du halt direkt hin und sagst, ja, und jetzt unterstellen wir mal, dass ihr schlau genug seid, die Psychopathen und Vollidioten zu finden und rauszunehmen. Das heißt, alle, die das tun, sind funktional normale Menschen. Und dann müssen wir hingehen und sagen, das sind Menschen, die verhalten sich so, weil es notwendig ist. Weil die Vergangenheit in eurer Organisation ihnen beigebracht hat, dass dieses Verhalten nützlich oder zumindest überlebensförderlich ist. Und wenn wir wollen, dass das Verhalten weggeht, dann müssen wir die Umstände ändern, damit, ne, also wenn ich eine Organisation habe, die Cover-your-ass-E-Mails hat, ne, so groß, ständig werden diese E-Mails verschickt. Das hält von der Arbeit ab. Das senkt die Effizienz. Das ist ein Problem. Aber das Problem, die Lösung ist nicht, zu Leuten hinzugehen und zu sagen, hör auf, das zu tun, sondern die Lösung ist herauszufinden, warum haben die Menschen gelernt, dass das eine gute Idee ist oder dass es sogar notwendig ist. Und da kommst du ganz, ganz, das ist überhaupt nicht, das ist keine Rocket Science. Wenn du dann sag ich, schick mir mal 10 Protokolle, lass mich in 2 Meetings drin sitzen und ich kann es immer sagen, da hast du dafür gesorgt, dass die Leute Angst haben und die Reaktion auf diese Angst ist, dass sie sich so verhalten. Und dann sagt die Person gegenüber, ja, aber ich muss das doch tun wegen meinem Chef. Prima. So, und jetzt sind wir im System drin und jetzt können wir die Kette mal einmal durchtelefonieren und finden das. Aber so, das heißt, wir kamen von, was ist Kultur? Woher kommt Kultur? Du hast eben gerade gesagt, das Zitat war, das sind die Werte der einzelnen Menschen. Ja, ich würde eher sagen, es sind die erlernten Überlebens- und vorteilsbekommenden Verhaltensweisen und Entscheidungsweisen der Menschen. Und die dann zusammen im Kollektiv, die sind die Kultur des Unternehmens.
Ja, zu dem, was du eben erzählt hast, fällt mir so ein Beispiel ein. Also manchmal gehen ja so Dinge auch einfach mal schief. Da will jemand irgendwie lustig sein oder so. Also es gab beim alten Arbeitgeber von mir mal einen Spruch von einer sehr hohen Führungskraft, der wohl mal sagte, als jemand sich in einem Town Hall gemeldet hat und eine Frage gestellt hat, dann sagte der, und so endet eine vielversprechende Karriere. Das ging wie ein Lauffeuer. Ja, jahrelang, jahrzehntelang wurde das erzählt. Und das hat dann dazu geführt, dass viele sich also sehr gute Gedanken darüber gemacht haben, ob sie eine Frage stellen oder nicht. Und dann hat aber dasselbe Management, wo dieser humorige Spruch herkam, sich gewundert, warum keiner mehr Fragen stellt. Früher haben die Fragerunden eine Stunde gedauert, jetzt nur noch 15 Minuten.
Was immer wieder unterschätzt wird, ist, dass auf den verschiedenen Management-Ebenen verschiedene Werte herrschen, verschiedene Sprachen gesprochen werden und auch unterschiedlicher Humor passiert. Ich mache ja so die Ausbildung, dramafrei heißt das, da geht es um Konfliktstabilität, ne, Anwendung des Dramadreiecks und so. Und da arbeiten wir teilweise mit Gruppen, wo nur Mitarbeitende drin sind. Teilweise mischen wir auch Mitarbeiter und Führungskräfte und so. Das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Und die Führungskräfte immer hinten überfallen ist, wenn wir fragen, was ist ein Stressfaktor? Also was muss passieren auf der Arbeit, damit du dich unter Druck gesetzt fühlst oder gestresst fühlst? Die Top-Antwort ist immer, der Vorgesetzte ist im Raum. Das verlieren Vorgesetzte völlig aus dem Blick, dass sie allein mit ihrer Präsenz Druck erzeugen, dass sie eine Sprache sprechen, weil sie Sachen interessieren, qua Rolle, die einen Mitarbeiter nicht mehr interessiert. Ich erzähle es immer, ich habe in meinem Podcast schon 5-mal erzählt. Ich facilitate ein Team-Meeting mit dem Chef und der Chef soll den Change verkaufen, soll den Change rüberbringen. Wir machen Veränderungen und das ist gut für uns, weil. Und er stellt sich vorne hin, viele Leute, 30 Techies, und sagt, wir machen den Change, das ist eine richtig gute Idee, weil. Unser EBIT-Wachstum wird 3% zunehmen. Und der Raum ist in Lachen ausgebrochen. Also die haben wirklich laut gelacht. Und dann habe ich gesagt, das ist cool. Warum hast du nur gelacht? Weil ich nicht weiß, was der gesagt hat, aber weil es ihm so wichtig war.
Ach so, ja. Hat quasi eine Fremdsprache gesprochen.
Genau.
Plötzlich, mitten im Satz kommt auf einmal irgendwas, was außerirdisch klingt.
Und wenn du unterschiedliche Sprachen hast, du hast unterschiedliche Werte, du hast unterschiedliche Dinge, mit denen du dich beschäftigst, dann entsteht daraus auch, ich habe eine andere Kultur. In den Führungsetagen sind teilweise so kleine Subkulturen, die nichts mehr zu tun haben damit, was hier auf dem Shopfloor passiert. Ist auch völlig okay. Ich darf es halt nur nicht ignorieren, dass es so ist. Ich darf nicht so tun, als ob meine Kultur, die wir hier unter hochqualifizierten, harten Karrieremenschen pflegen, dass das nicht die Kultur ist von Mitarbeitenden. Naja, also bitte.
Ja, genau. Und ich denke auch, dass man mit Humor da sehr vorsichtig sein darf, ne? Weil das kann ja dann schnell mal der Versuch von dem Herstellen von Nahbarkeit sein. Aber wenn ich einen Humor in die Richtung, wo Menschen Angst davor haben, platziere, dann geht es halt einfach schief. Ja, sehr gut. Und jetzt sind wir ja so ein bisschen auch, wir surfen jetzt ja quasi durch die organisatorische Sicht, aber auch gleichzeitig ums Individuum. Du hast eingangs einen Begriff genannt, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe es ja mit dem Thema Scham und Fremdscham bei der Frage, ob was angesprochen wird. Du hattest eben den Begriff Selbsthass erwähnt. Da bin ich super gespannt, was du jetzt sagst, welche Rolle der aus deiner Sicht spielt.
Der Selbsthass in der Organisation ist eine Psychohygiene, die mir das Leben erträglich macht. Das klingt total schräg, aber es auch funktioniert.
Jemanden verantwortlich machen, kann ich also auch mich selbst verantwortlich machen? So in die Richtung?
Genau. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ich selbst halt gar nichts kann, dann entlastet mich das. Zynismus geht da so sehr in diese Richtung.
Opferhaltung.
Genau, also wenn ich sag's immer wieder, geh ja nur in Organisationen, die Hilfe brauchen, deswegen sind das meistens dysfunktionale Organisationen. Aber du kommst ganz oft an und wenn die Leute sich vorstellen, dann sagen die, Herr Heinze, da haben sie aber ihr Griff ins Klo bei uns. Also hier funktioniert wirklich gar nichts. Wir sind so schlecht darin, das und das zu machen. Also so diese Selbstbeschreibungen, teilweise entlarvend, aber auch so selbstverhexend. Ne? Einfach hinzugehen, das ist wie wenn du zu einem hinkommst und sagst so, wie sieht's denn aus mit der Fitness? Und derjenige sagt, wenn ich aufhören könnte zu saufen, wäre das alles kein Problem. Aber ich bin einfach total willensschwach. Ne? Also das meine ich so mit diesem Selbsthass. Und wenn das aber nicht auf einen Menschen sich bezieht, sondern halt so eine ganze Gruppe davon überzeugt ist, dass sie als Gruppe schlecht darin ist, eine Gruppe zu sein. Überzeugt sind, dass sie schlecht darin sind, teilweise schlecht darin sind, ihren Job zu machen. Ne? Ja, wir sind also Innovation. Seit 10 Jahren hat hier keiner mehr Innovation. So, wir spielen immer so ein bisschen, aber so richtig können wir das gar nicht. Das meine ich damit. Ne? Das ist dann immer schon so eine vorausgeschickte Entschuldigung. Wir kriegen es eh nicht hin. Mhm. Ne, es ist auch eine totale Entlastung, aber es natürlich sabotiere ich damit meine eigene Entwicklung, meine eigene Verbesserung.
Total. Man muss auch wirklich aufpassen, welche Identität man wählt. Ne, also wir sind so, bei uns ist alles sowieso schlimm.
Und da ist die Kultur wieder. Ne? Wenn ich aus jemandem rausfinden will, wie die Kultur ist, dann sage ich immer, stell dich mal vor mit herzlich willkommen in Firma XY. Wir sind ein Ort, an dem immer. Brauche ich 3 Antworten, dann habe ich schon mal ganz gute Kulturindikatoren.
Das ist sehr gut.
Weil das ist die Identität, ne, von der du sprichst, genau das.
Ja, wunderbar. Und dann in dem Moment beschreiben die ja Symptome. Ja, an den Symptomen kann man arbeiten, aber meistens ist es ein riesen Kraftaufwand und ist auch nicht so nachhaltig. Und es macht ja auch nicht gesund. Also wie gehst du denn vor, wie findest du die Ursachen dann raus, die dahinter stecken?
Also wir haben mittlerweile ein Standardvorgehen tatsächlich, meine Kollegen erzittern immer, ich sage ein Produkt, weil die Berater immer nicht so gerne Produkte sagen, aber am Ende sagen sie auch ein Produkt. Und das hat Phasen, ne? So. Also Phase 1, zuhören, verstehen. Muss man Einzelinterviews führen, da gucken wir uns, wir nennen das dann Forensik, wir gucken uns an, was es schon gibt. Wenn du in öffentlichen Verwaltungen bist, musst du ganz viele Aktenvermerke lesen. Wenn du in Wirtschaftsunternehmen bist, hast du öfter Mitarbeiterumfragen, Mitarbeiterbefragungen, die werden ausgewertet. Und wird immer erstmal zugehört, man hört sich die Symptome an und so weiter. Natürlich ist es, wie du sagst, das Symptom zu bearbeiten oder zu lindern, ist nicht nachhaltig. Manchmal musst du es tun, ne? Wenn Gefahr im Verzug ist oder wenn irgendwo eine offene Wunde ist und die läuft Gefahr zu mockern, dann muss man erstmal Pflaster draufkleben und dann gucken, wo der rostige Rechen im Garten liegt, nicht umgekehrt. Aber genau, also erstmal zuhören, immer ein Gefühl dafür kriegen, wo sind die Muster. Die Frage ist, oder wonach wir suchen, ist immer, wo sind die Ressourcenkonflikte? Also wo ist das eine Ding, wo nicht geklärt ist, wie zwei, drei Leute, die es gleichzeitig haben wollen, zu einer freundschaftlichen Lösung kommen? Die Menschen, mit denen wir arbeiten, sind immer der Meinung, wir haben einen Ball, drei Leute wollen spielen, die einzige Lösung ist es, noch zwei Bälle zu kaufen. So, ne? Also das Problem ist, dass wir 20 Leute zu wenig haben. Wenn die Idioten da oben verstehen würden, dass sie die einstellen müssen, in Klammern, was sie problemlos könnten, das machen die nur nicht, um uns zu ärgern, dann wäre hier alles gelöst. Da muss man auch mal schon relativ von Anfang an dran arbeiten, dass es ist nicht so, ne? Wir kippen nicht einfach nur Geld rein, sondern es geht darum, es ist völlig egal, wenn ihr drei Bälle habt, dann wollen fünf Leute Ball spielen, dann braucht ihr doch wieder eine Lösung, wie ihr euch freundschaftlich einigt, wer den Ball kriegt. Das Zweite, wonach wir immer suchen, sind dysfunktionale Schnittstellen. Weil wir als Menschen, wenn wir ein dysfunktionales System haben, also ein System, wo wir Abhängigkeiten haben, wir haben ja hoch spezialisierte Systeme. Du kannst ja in den meisten Organisationen, in denen wir unterwegs sind, kannst dir kein Radiergummi bestellen, ohne dass du irgendwie 8 Leute unterschreiben lässt. Ja. Das ist auch so gewollt, das ist so. Aber wenn die Konfliktfähigkeit oder die Aushandlungsfähigkeit an Schnittstellen nicht mehr gegeben ist, dann wird das dysfunktional. Also das heißt, Schnittstellen ist so das andere, was wir suchen. Phase 1. So, dann überlegen wir uns ein Sanierungsdesign tatsächlich. Da sind Hypothesen drin. Da müssen wir dann auch ganz viel so im Coaching oder in der Psychotherapie, sagen wir, Psychoedukation betreiben. Also tatsächlich erklären, was passiert hier gerade? Was habt denn ihr für ein Problem und warum ist das? Da ist auch ganz wichtig, schon diese Personalisierung rauszunehmen und zu sagen, das Problem ist nicht der Müller. Ne? Und nochmal, wenn du wirklich überzeugt bist, dass der Müller das Problem ist, dann entferne ihn bitte. Und dann arbeiten wir weiter. Aber wenn du ihn da lässt, ist er nicht das Problem. Und wir arbeiten, ne? Wir arbeiten am System. Also da müssen wir ein bisschen Aufklärung machen. Müssen auch erklären, dass das kein Wasserfallprojekt ist. Das ist auch ganz oft, muss man das den Leuten erklären. Deswegen benutze ich immer diese Kultursanierung. Das Bild ist so eine Kellersanierung, so eine Schimmelsanierung. Ne? Da kann ich gucke von außen nach rauf und sage, ja, da hinten könnte der Herd sein und hier sieht's aus. Aber ich mache dir keinen Festpreis, weil ich weiß das nicht, was in deinen Wänden drin wächst und so weiter. Ich bin für dich da und so
Wasser
weiter.
Genau,
und ich
habe ein Gefühl. Wo das Wasser eindringt, weißt du nicht.
So, ne? Also es ist nicht so ein einfaches Projekt. Das ist ein Sanierungsding, das müssen wir uns angucken. Also Phase 2 wird designt, wie das abläuft mit den ersten Hypothesen, mit einem gemeinsamen Plan. Was da auch schon sehr wichtig ist, wir müssen die Führung aktivieren. Weil ich kann nicht ohne oder gegen eine Führung eine Kultur sanieren, weil die Führung die Kulturstiftenden sind. Und wenn die nicht aufhören, so scheiß Witze zu machen, wie du gerade in deinem Beispiel hattest, da kann ich rumsanieren, wie ich will. Die Leute werden immer noch Angst haben. Phase 3 kommt dann die Umsetzung und zwar auf 4 Ebenen. Wir trainieren alle beteiligten Menschen, das ist dann große Psychoedukation quasi, wir trainieren sie in der Fähigkeit, ihre Reaktionen auf Bedrohungen zu bemerken und zu wählen. Schön. Das klingt jetzt ein bisschen schräg vielleicht für manche, die da draußen zuhören. Aber es kommt eben daher, dass wir sagen, am Ende ist die Kultur die Menge der Entscheidungen, der Verhaltensentscheidungen von Menschen. Mhm. Und wenn ich möchte, dass die Menschen sich bewusst für das Verhalten entscheiden, was ich in meiner Kultur brauche, dann muss ich ihnen das ermöglichen. Und das heißt, es ist dann eine Ausbildung, wo du über Reizreaktionsschemata arbeitest, wo die Menschen das Lazarus-Stressmodell erlernen, wo es immer nur darum geht, Bewusstsein, hier passiert gerade etwas, das löst Folgendes bei mir aus. Und reflexartig würde ich jetzt dieses Verhalten zeigen. Das ist meistens ein überlebensdienliches, total kurzfristiges, super egoistisches Verhalten. Weil wir halt, das hält uns halt am Leben. Das ist der Reflex. Ich sitze in einem Meetingraum mit 5 Leuten, irgendeiner kommt rein und sagt, hier wurde richtig große Scheiße gebaut, wir verlieren gleich unseren größten Kunden. Und der erste Reflex ist, dass ich sage, hallo, Holger hier, Ich war im Urlaub, ne?
Mhm. So. Ja.
Das ist halt mein menschlicher Reflex, weil ich will meinen Hintern aus der Schusslinie kriegen.
Oder dein Kollege sagt, ja klar, der Holger war ja auch im Urlaub.
Genau,
der Kollege sagt, wer hat das denn genehmigt?
Weiß nicht, wer Holgers Urlaub genehmigt hat, aber war doch klar, dass es verkackt ist. Das ist ganz perfide, weil es ja sogar, da steckt ja sogar ein Lob drin, steckt ja sogar ein Kompliment drin. Ich bin unverzichtbar, nein, bin ich nicht. Also, genau. Das heißt, das ist der erste Teil von dieser Phase 3, nachdem wir also Phase 1 alles angucken, analysieren, Phase 2 Lösungsdesign, Phase 3, Teil 1 ist, wir bringen den beteiligten Menschen bei oder wir ermöglichen ihnen die Kompetenzentwicklung zu sagen, hier passiert etwas, das wäre meine Reaktion, ich möchte bewusst eine Reaktion wählen. Der zweite Teil ist, wir gucken uns die einzelnen Teams an, ob die richtig aufgesetzt sind. Weil ein Muster, was du immer wieder findest, sind nicht sauber aufgesetzte Teams. Ist mega langweilig, wenn du dich darin auskennst, ne? Sauberer Team-Setup, das Team weiß, was der Purpose ist, das Team weiß, wer dazugehört, wer nicht dazugehört. Das Team hat die Ressourcen, die es braucht, um diesen Job zu machen. Das Team hat interne Regeln, wie Entscheidungen getroffen werden. Und das Team hat eine Rollenklarheit, wer macht denn eigentlich was. 5 einfache Dinge, damit kannst du einen Großteil der teaminternen Probleme lösen. Also der zweite Teil ist, wir gucken uns die einzelnen Teams an, geben denen ein sauberes Setup. Das kann lange dauern, wenn du erstmal aushandeln musst. Weiß eigentlich jemand hier, was dieses Team tut? Ja, ist doch völlig klar, aber 3 Antworten, die nichts miteinander zu tun. Der dritte Strang, den wir machen, ist das Führungsteam zu etablieren und die zu nehmen, weil wenn du eine stabil toxische Kultur hast, hast du in den allerwenigsten Fällen ein funktionales Führungsteam, sondern du hast Vertreter von untereinander abgegrenzten, im Krieg befindlichen Teams, die als so eine Art diplomatische Abgesandte sich hin und wieder mal treffen, um Waffenstillstände auszuhandeln. Oder dem großen Chef zu erklären, warum das andere Dorf die Idioten sind. Das muss natürlich aufhören, weil solange das ist auch eine Reaktion auf Probleme, ist eine Reaktion auf Umstände, aber solange das da ist, kriegst es auch nicht hin. Ne? Und der vierte Strang ist der rein strukturelle Strang, wo es darum geht, Prozesse, Regeln, Werkzeuge auszutauschen. Ja, so. Das läuft dann in der Phase 3 und Phase 4 ist dann die Verankerung. Wenn das alles gelaufen ist, da reden wir dann aber von sicherlich einem Jahr, anderthalb. Also allein diese Ausbildung in dieser Reaktionswahlkompetenz, ne, braucht mindestens ein halbes Jahr, damit die beteiligten Gehirne Möglichkeit haben, neue Synapsen zu kleben. Geht nicht anders. Und danach guckst du halt, wie gibst du diesem System jetzt Maintenance-Fähigkeiten, damit das System bemerkt, wenn es wieder in toxische Muster abgleitet, dass es merkt, wenn wieder Konflikte nicht ausgetragen werden, sondern bei einem Menschen würden wir sagen, wenn der Konflikt wird geschluckt und dann macht dein Magengeschwür, das ist ja beim System genauso, ne? Also da wird ein Konflikt geschluckt und dann gibt's irgendwo ein Geschwür, so, ne? Das wäre Faktor, also Phase 4, das dauerhaft zu machen.
Das ist also ein hochstrukturiertes Vorgehen, was ihr da habt. Und das ist ja super, wenn ihr da diese Psychoedukation, so nennst du es, machst. Das finde ich ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt.
Darüber kommt die Gelassenheit, ne? Also was viele Menschen nicht wissen, ist, also, ne, wir reden über das limbische System und die Amygdala, das ist ein Ding in unserem Kopf, das ständig das Umfeld scannt nach Dingen, die einem wehtun können. Und dann dafür berühmt ist, die Amygdala, die kleine Diva im Gehirn, nennt man sie. Und dann dafür berühmt ist, einfach so überzureagieren. Weil jede Überreaktion ja im Zweifelsfall mein Leben schützt. Ja?
Mhm.
Also so. Und das ist gut, aber das ist halt in diesen schon komplexen, differenzierten Interaktionen, die wir im Berufsleben oder so in unserem modernen Leben haben, halt völlig drüber. Wenn ich im Raum bin und da kommt einer rein und sagt, der Kunde hat damit gedroht zu kündigen, dann bin ich in einem Überlebenskampf und mein Organismus arbeitet mit Tools aus der Steppe und sagt, also der reagiert auf die Ansage, dass der Kunde kündigen will, wie er reagieren würde, da kommt eine Herde Säbelzahntiger auf uns zu.
Ja.
Exakt dieselbe. Ja. Und mir das bewusst zu machen und zu sagen, vielleicht will ich gar nicht so reagieren, sondern vielleicht bleibe ich jetzt mal gelassen, was soll denn passieren?
Ja.
Das gibt dem System dann eine Stabilität, weil dann auch nicht mehr alle und das muss aber erstmal, das ist so eine Spirale, weil ein toxisches System ist halt an allen Stellen bedrohlich, weil alle Leute immer nur von sich selbst ablenken, die heiße Kartoffel weiterwerfen. Wenn du da nicht aufpasst, gehst du ganz schnell unter. Und das heißt, wir müssen die Leute erstmal aus diesem Dauergefechtsbereitschaft rausbringen, indem wir irgendwo so kleine Inseln der Sicherheit und der Ruhe schaffen, ne?
Da könnte man jetzt sofort auch wieder an Resilienztraining denken. um die Leute quasi besser im Funktionieren zu halten. Ich überspitze es jetzt mal. Aber natürlich wirkt sich das auch sehr stark an meiner Fähigkeit zur Zusammenarbeit aus, weil ich anders reagieren kann, wenn ich meinen Stress besser verarbeite oder eben auch anders darauf reagiere. Jetzt, Holger, bin ich noch mal neugierig. Was sind denn so die Muster und die Ansatzpunkte, die dir in der Praxis so am häufigsten begegnen? Was findest du als, ich sag mal, so die zwei, drei häufigsten Muster in Unternehmen?
Ja, das ist eine sehr breite Frage. Ich guck mal, ich greife einfach mal rein, was mir sofort einfällt. Eins der ersten Muster, das ich immer wieder finde, wenn meine Kinder fragen, Papa, was machst du auf der Arbeit? Habe ich immer gesagt, ich bringe alten Männern bei, über ihre Gefühle zu reden. Also ein Muster, das ich finde, ist, wenn wir ein Umfeld haben, in dem Menschen, Führungskräfte, Kulturstifter nicht in der Lage sind, mit ihren Gefühlen umzugehen. Und Gefühle illegalisiert werden und Gefühle gleichgesetzt werden mit, das ist unprofessionell. Das ist ein Muster, das sehen wir oft dort. Ne? Wir sind Menschen, wir sind emotional. Wir dürfen gerne unseren Umgang mit der Emotionalität professionalisieren, wenn man so möchte. Ja? Aber wir können nicht hingehen und uns davor verschließen. Und das passiert dann ganz oft, ne? Also wenn ich eine Unreife habe im Umgang mit Emotionen, dann versuche ich sie wegzupacken, 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 wegzupacken und dann irgendwann explodieren sie. Und das sind Muster, die siehst du in solchen Organisationen. Man versucht emotionale Reaktionen, Trauer zum Beispiel, ne? Ich verliere einen Kunden und dann trauere ich. Ne? Da will man nicht drüber reden. Und dann verliert man noch einen Kunden, da will man auch nicht drüber reden. Irgendwann explodiert und es gibt ein Riesending. Gesund wäre das in der Mitte, ja. Gesund wäre hinzugehen und zu sagen, das ärgert mich, das finde ich kacke, da bin ich traurig, aber ich lasse mich nicht von dieser Emotion so leiten. Ich habe auch keine Angst davor. Das wäre so das erste Muster, was mir auffällt. Das zweite wäre, das geht ein bisschen in die Richtung Konflikte. Also ein Muster, wenn ich Organisationen finde, wir Menschen, wir haben es in der anderen Unterhaltung uns ein bisschen darüber auch unterhalten, wir mögen ja Konflikte erstmal nicht. Konflikte sind potenziell bedrohlich. Ne? Wenn Harmonie da ist, ist es sehr viel unwahrscheinlicher, dass ich aus dem Genpool genommen werde, als wenn ich in einem Konflikt bin. Und das ist halt wieder das, was unser Organismus möchte. Möglichst lange leben, möglichst viele Nachkommen zeugen. Deswegen sind wir erstmal da, von der Natur her für Konflikte nicht so gut. Das ist aber dumm oder blöd oder unpassend, weil Firmen, Organisationen existieren für Konflikte. Und das ist etwas, wo die Leute dann immer, da müssen wir auch aufklären am Anfang, sagen, ihr denkt, wenn hier kein Konflikt wäre, dann wäre das ein guter Tag. Das stimmt nicht. Dieses Ding hier existiert. Mein Bild ist, du hast ja ganz oft in diesem Kram, dass die Leute immer von ihrem Gallierdorf, wir sind das Gallierdorf, alle anderen sind bekloppten Römer. Kommen wir gleich noch, Abgrenzung. Und dann sage ich immer, der Schmied im Gallierdorf, hat ein konfliktfreies Unternehmen, weil der ist alleine in seinem Unternehmen.
Ja.
So, fertig.
Und es
Aber in
gibt
dem
auch keinen
Moment,
anderen Schmied im System.
so, aber in dem Moment, wo der größer wird und dann eine Gehaltsbuchhaltung und Marketing und einen Vertrieb einstellt, hat er per Definition eine Situation, hat er per Definition ein System geschaffen, das existiert, um Konflikte zu produzieren und sie zu verwalten. Weil das Marketing ist angehalten, möglichst viele neue Kunden zu erreichen, also will ganz viel Geld ausgeben. Das Controlling ist angehalten, das Geld zusammenzuhalten. Der Vertrieb ist angehalten, ganz, ganz viel Zeug zu verkaufen. Das heißt, sie sind hochmotiviert, das wissen wir, den Leuten sonst was zu erzählen. Und der Schmied, die Produktion steht dann da und sagt, was soll denn der Rotz, was hat denn der Vertrieb wieder verkauft? Das ist normal und das ist dort eingebaut. Und das heißt, ein schlimmes Muster ist, wenn irgendwo in der Kultur etabliert wurde, Konflikte sind schlecht und sie sind zu vermeiden. Ich habe in meinem Podcast lange Zeit als Einstiegsfrage die Gäste gefragt, du hast die Möglichkeit oder den Auftrag, ein Unternehmen von innen zu sabotieren, ohne aufzufallen. Was würdest du tun? Und eine der häufigsten Antworten war, ich würde Konflikte als Bäbber deklarieren. Weil in dem Moment, wo du Konflikte illegalisierst oder als etwas Unschönes machst, bricht das alles zusammen. Das dritte Muster, was ich sehe, ich mache es ein bisschen kürzer, ist, wenn Lernen ein Stigma ist oder ein Tabu ist. Also wenn man nur hingeht und sagt, hier, ich hätte gerne eine Schulung. Ja, so schlecht bist du doch gar nicht. Ne? Also, wenn alles Lernen und Entwickeln immer nur defizitorientiert gehandhabt wird, es kriegen nur
So, mach
Leute
doch einfach
Coachings,
mal, ne?
ne? Oder Coachings, ne? Wir reden, war schon bevor ich war ja früher Unternehmensberater, habe nicht als Coach gearbeitet, schon damals habe ich allen Leuten empfohlen, jede Führungskraft sollte einen Coach haben. Immer. Nicht nur, wenn sie nicht funktionieren, nicht nur zum Reparieren, weil dann wird das Coaching immer sofort, oh, dein Coach, oh, ich dachte, der kann den Job. Nein, hör auf mit dem Mist.
Ja. Ja, es gehört auch zur Professionalität. Also es wäre schön, wenn das so erkannt wird, dass es auch zur Professionalität gehört, dass man sich da weiterentwickelt.
Ich habe noch Zeitarmut, extrem, ne? Wenn du diese Selbstüberschätzungsverzerrung hast, wir
Ja.
als Menschen überschätzen uns gerne, dass wir Sachen schneller schaffen, aber wenn wir dann das in der Gruppe potenziert sich das, dann glauben wir schaffen viel zu viel, wir schaffen viel mehr als wir schaffen, nehmen uns viel zu viel vor, haben dann keine Konfliktfähigkeit und können nicht sagen, Mist, wir haben uns übernommen. Dann muss das so unterm Radar laufen. Es dürfen kritische Dinge nicht offen angesprochen werden. Wird alles hinter geschlossenen Türen besprochen. Das sind so Muster, die du siehst.
Ja, vielen Dank, Holger, für die Einblicke. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Jetzt ist es ja so, viele Unternehmen investieren ja auch in Workshops, in Team-Workshops, in Management-Workshops, in Trainings oder eben auch in eine Beratung für Organisationsentwicklung. Und dann wird das alles gemacht und es entsteht eine Riesenaufbruchsstimmung. Alle freuen sich und 6 Monate später ist alles wie vorher. Woran liegt das?
Naja, es liegt daran, dass Kultur halt einfach sehr träge ist. Und selbst weil Kultur, ne, alles, was wir hier besprechen, es geht ja immer ums Überleben. Und das heißt, ich muss dort vorsichtig sein. Ich habe Verhaltensweisen und Entscheidungsmuster, die mich bis hierhin gebracht haben und am Leben gehalten haben. Kommt jetzt jemand um die Ecke und sagt, das Verhalten hier, das ist nicht gut, weil das verursacht Schaden und ich habe das auch verstanden. Und dann sagt er, mach mal was Neues. Und mach das mal nicht mehr, was dich bisher am Leben gehalten hat. Das braucht erst mal ein bisschen, bis ich bereit bin, das zu tun. Ne? So, und wenn ich mit einer Menge von 100 Menschen rede, dann sind die auch meistens normal verteilt. Das heißt, ich habe in den kleinen Schwänzchen drin ein paar Leute von den 100, vielleicht 10. Am einen Extrem, die brennen schon. Die sagen, endlich kommt einer, genau das müssen wir machen. So. Dann habe ich den dicken Bauch in der Mitte, der ist geteilt in die leicht und die schwer entzündlichen. Die leicht entzündlichen, denen muss ich ein bisschen was erzählen, dann sagen die, okay, probiere ich mal. Die schwer entzündlichen, die sind eher, die warten ein bisschen ab, die gucken, ob die Kollegen, wie das bei denen läuft, die sind ein bisschen vorsichtiger. Und dann habe ich im anderen Schwänzchen, irgendwann habe ich mal angefangen zu sagen, was brennt am schlechtesten? Nasse Lappen. Das sind die nassen Lappen. Und das ist überhaupt nicht despektierlich, weil es gibt Veränderungen, da bin ich auch nasser Lappen. Und dann sage ich das auch. Dann
Ja,
sage ich, Freunde, dafür kriegt ihr mich
bin ich
nicht mehr
der Falsche.
angezündet.
Ja.
So, ja, so. Und das ist auch völlig fein. Ne? Das ist auch die menschliche Souveränität, zu sagen, ich habe mir angeguckt, was ihr hier machen wollt und ich will das nicht mitmachen. Aber viele sind da im Bauch und wir haben halt verschiedene Tempi. Ist der Plural von Tempo. So, und das heißt, das dauert dann eben einfach. Und das heißt, wenn du jetzt von 6 Monaten redest, dann kann es das sein, dass ein paar am Tag 2 anfangen und ein paar nach 6 Monaten immer noch warten, ob es lohnt, überhaupt das neue Verhalten zu zeigen. Entsteht aber bei den früh probieren, wenn man es gut macht, ein paar Erfolgserlebnisse, aber auch Misserfolgserlebnisse. Also es wird auch passieren, dass dieses neue Verhalten nicht passt. Dass eine Situation kommt, eine Bedrohung kommt, wo ich sage, shit. Ich habe das alte Verhalten, von dem weiß ich absolut, es funktioniert. Es wird mich am Leben halten. Bei dem neuen bin ich mir nicht so sicher.
Plus, es ist immer so, wenn ich ein Problem löse, schaffe ich ja auch neue Probleme. Ne? Das kann ja sein.
Wenn ich da, also ich kann das wunderbar abfedern, indem ich es begleite, indem ich es normalisiere, indem ich zusammen mit
Ja.
Führungskräften und Coaches und so weiter hingehe und sage, es ist völlig normal, dass da jetzt gleich eine Herausforderung kommt, für die du keine Antwort hast. Und dann gucken wir uns das an. Aber wenn ich das nicht tue, und das ist ganz oft dann da schießt sich diese Sanierung selbst ins Knie, weil sie möchte gerne einfache Antworten, schnelle Antworten haben, ne? Ein für alle Mal, gib uns die Pille, wir schlucken die, und dann ist es gut. Und wenn ich mit dieser Naivität drangehe, dann falle ich natürlich in diese Rückfallfalle rein. Okay, das ist ein Satz. Ich falle in die Rückfallfalle. Bitteschön.
Ja. Sehr schön. Gut, ja, und das ist auch super nachvollziehbar. Und auch hier wieder, ich glaube, ein großer Schritt, eine große Erkenntnis, ein Gewinn auf dem Weg ist, dass man sich auch davon löst, dass es ein Idealbild gibt, wie alles zu sein hat. sondern dass alles auch in Bewegung ist.
Genau, ich habe gerade so ein bisschen gestockt, weil wir arbeiten tatsächlich mit einem Idealbild, ne, mit einem sehr differenzierten, dass wir das abfragen, komplett runterbeten, aber sage, ne, da wo wir hinwollen, welche Kundenerwartungen werden wir denn befriedigen, welche Kernfähigkeiten werden wir denn haben, wie werden wir miteinander kommunizieren, aber es ist halt ein Idealbild und da steckt drin, ihr werdet es nie erreichen, aber es geht darum, immer wieder, das ist die Mohrrübe, die da hängt und immer wieder
jeden
hinter
Tag
dieser
einen
Mohrrübe
Schritt in die Richtung. Ja.
Und das aber auch, und das ist auch etwas, da muss man in diese Denke reingehen, es ist kein Beweis, dass das Vorgehen gescheitert ist, weil wir an diesem definierten Ziel nicht angekommen sind.
Ja.
Aber das muss man auch etabliert bekommen.
Ja. Ja. Auch das ist natürlich schwer, das muss man erstmal lernen, ne? Dass es eben nicht auf diesen Knopfdruck einfach geht, sondern dass das ein Weg ist und das aushalten lernen. In der Welt, wo ja sowieso so viel auf alle einprasselt und alles eh schon so kompliziert geworden ist, ist auch nachvollziehbar. Ja, sehr schön. Holger, hättest du noch so einen Satz für Entscheider, die gerade zuhören und wissen, dass sie ein Problem haben, aber noch nicht gehandelt haben?
Ja, ich weiß nicht, ob es... Das ist kein Satz. Aber zu so einem Entscheider würde ich immer sagen, es geht nicht als Führungskraft. Ich bin da sehr hart. Führungskräfte suchen sich aus, Führungskräfte zu sein. Führungskräfte und Entscheider haben diesen Job gewählt und haben damit eine Verantwortung angenommen. Und die ist auch immer da. Ich kann nicht hingehen und mir die teilweise nehmen und teilweise nicht nehmen. Und was aus meiner Sicht nicht okay ist, ist, wenn ich als Entscheider, als Verantwortlicher, als Führungskraft, als derjenige, der die Fürsorgeverantwortung für Menschen trägt, gleichzeitig zu sagen, ich sehe, dass da etwas ist, das ein Problem ist, das uns von der, also was ungesund ist, was uns unseren Tag versaut oder was auch unsere Produktivität versaut oder beides, aber ich tue nichts. Das ist nicht akzeptabel. Also entweder du hast kein Problem, also du akzeptierst es so, wie es ist und findest Wege drumherum. Das kann ja auch sein, dass man hingeht und sagt, wir leiden voll unter der anderen Abteilung, aber wir können die nicht ändern, also baue ich in meiner Abteilung etwas, damit wir besser mit denen umgehen können. Also entweder du akzeptierst den Missstand und arbeitest damit, oder da ist ein Missstand und da musst du aktiv werden. An der Stelle ist die kognitive Dissonanz zu wissen, dass es ungesund ist und nichts zu tun, aus meiner Sicht in der Rolle der Führungskraft nicht erlaubt. Das ist ein Bruch der Fürsorgepflicht.
Erinnert mich sehr schön an das Bild, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, ja, und dann treffen sich unterschiedliche Hunde und irgendein Hundebesitzer sagt immer, die mahnen das untereinander aus. Und das ist halt genauso Unsinn. Ja, sehr schön. Sehr schönes Schlusswort von dir, Holger. Wir haben heute gehört, dass das Thema Konfliktfähigkeit und auch Stress eine große Rolle spielt, wie Menschen typischerweise und auch Organisationen typischerweise reagieren und wie ein Ausweg möglich ist. Vielen Dank, wirklich herzlichen Dank an dich für die Einblicke in deine Arbeit. Mir hat das echt großen Spaß gemacht. Ihr Hörer da draußen konntet hoffentlich auch was mitnehmen. Und dann bis zur nächsten Folge. Das war der Doppelschlag zum Thema toxische Unternehmenskultur.
Ja, auch von mir. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst. Vielen Dank, dass ich hierher kommen durfte. Und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Moment noch. Überleben in der Arbeitswelt. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Und lass gerne Bewertung oder einen Kommentar da. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Bis zur nächsten Folge.